Es war nicht so arg lange nach dem Krieg. In München liefen auf den Ruinen noch die Ratten herum. Es war trotz der kaputten Häuser und des kaputten Nationaltheaters, es war einfach, es hat mich sehr beeindruckt, wie ich da über den Königsplatz gegangen bin, Richtung Uni. Das war schon sehr schön für mich. Also ich habe mich richtig gefreut aufs Studium. An der Uni, boah, da habe ich gedacht, also wenn ich jetzt nicht nach Frankreich gehe, dann bin ich verloren. Ne? Da sagt die eine zum Beispiel zu mir, das war eine besonders freche, sagt sie, kommt sie vor, während der Deutsch studiert, sagt, Est-ce que je peux aller au hôtel? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie will. Und dann haben die anderen natürlich schon wieder angefangen zu lachen. Bei den deutschen Studentinnen haben sie halt, wie man so schön sagt, die Sau rausgelassen.
Hi, ich bin Mimi und mir gegenüber sitzt meine Oma. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Erzählenswert, Erinnerungen meiner Oma. Ich freue mich, dass wir heute hier Zeit haben, über dein Leben zu sprechen.
Ja, Oma, jetzt haben wir schon so einiges aus deiner Kindheit und Schulzeit gehört und jetzt würde mich heute interessieren, was hast du nach der Schule gemacht?
Ja, also nach dem Abitur habe ich erstmal während der Ferien die deutschen Klassiker gelesen, habe ich mir die Zeit damit vertrieben. Und dann bin ich nach München gefahren und habe mich eingeschrieben in die Uni, und zwar für Romanistik, das heißt Latein, Französisch und Spanisch. Als dritte Sprache hätte ich auch eine andere nehmen können, aber ich bin sehr dankbar, dass ich Spanisch genommen habe. Und dann ja, das war so, meine Mutter hatte mir, das ist eine kleine Episode zwischendurch, hatte mir zur Einschreibung 5 D-Mark mitgegeben. Das war viel Geld. Und ich gehe über den Odeonsplatz auf dem Heimweg zu Fuß, um mir die Straßenbahn zu ersparen, und sehe einen Film vom Winde verweht. Und da hatte ich das Buch gelesen und habe ich gedacht, da muss ich rein. Und das hat genau 5 Mark gekostet und ich kam begeistert vom Film, aber ohne einen Pfennig nach Hause, und habe befürchtet, dass ich Schimpfe bekomme, aber meine Mutter hat's mir durchgehen lassen, dass ich 5 Mark einfach vergeudet habe für einen ellenlangen Film, und damals war das was ganz Besonderes. Ich konnte daran nicht vorbeigehen, da bin ich der Versuchung erlegen, mir diesen wunderbaren Film anzuschauen mit Vivien Leigh und Clark Gable.
Ach, wie schön.
Ich kannte München, aber nicht sehr gut, weil, ja, wenn wir mein Vater war Eisenbahner, wenn wir mit dem Freifahrtschein irgendwo hingefahren sind, sind wir dann meistens größere Strecken gefahren und meistens nachts, um nicht die Übernachtung dann zahlen zu müssen. Ja, das Geld war damals sehr, sehr, sehr knapp. Ich habe dann in einem Heim gewohnt, Heim der Freundinnen junger Mädchen, eine Schweizer evangelische Gründung, und da habe ich einen Platz bekommen, habe ich für Vollpension im Dreibettzimmer allerdings 100 Mark im Monat bezahlt, mit allen Mahlzeiten und Unterkunft. Aber das muss ich jetzt auch noch anfügen. Im Vergleich zu den heutigen Umständen war das sehr einfach. Eine einzige Dusche war unter dem Dach und die war eiskalt. Die konnte man nur bei großer Hitze benutzen. Und dann gab es auf jedem Stockwerk ein Bad, das noch beheizt werden musste und das ich nie benutzt habe, weil ich meistens am Wochenende nach Hause fuhr. Aber das war alles sehr, sehr einfach. Und zu dritt in einem Zimmer, das war schwierig, weil es war nicht nur für Studentinnen, sondern es war für alle jungen Mädchen, die in der Großstadt leben wollten und einen gewissen Schutz brauchten. Und diese Organisation gab es europaweit damals. Inzwischen hört man nichts mehr davon.
Und wie hast du das finanziert oder wie habt ihr das finanziert?
Ja, also meine Eltern haben das bezahlt. Das war ein großes Opfer, weil mein Vater, glaube ich, hat nicht viel mehr als 300 Mark im Monat verdient, und 100 Mark hat er davon abgezweigt, also ein Drittel seines Einkommens. Das war schon ein großes Opfer. Aber ich habe natürlich auch Nachhilfestunden gegeben. Zuerst hat mir der Leiter des Studentenwerks sehr ungern oder überhaupt keine Nachhilfestunden vermittelt. Und dann,
Warum?
ich weiß nicht, der hat mir nichts zugetraut. Ich war einfach gekleidet und habe wahrscheinlich sehr harmlos ausgeschaut, ich weiß nicht. Jedenfalls,
Okay.
jedenfalls hat er mir dann, hat er scheint's doch mal mehr Schüleranfragen gehabt als Leute und hat mir dann doch 2 vermittelt. Und ab da konnte ich mir dann gar nicht mehr helfen vor lauter Angeboten. Da hätte ich Nachhilfestunden geben können, kreuz und quer durch München. 2,50 Mark die Stunde.
Ja.
Die Straßenbahn kostete je nach Entfernung 25 oder 30 Pfennig. Mhm. Und eine Tafel Schokolade, Suchat, kostete 1,30 Mark. Mhm. Und wenn ich 2,50 Mark für eine Stunde bekommen habe und mir eine Schokolade gekauft habe und die Bahn, Straßenbahn bezahlt habe, dann war es weg.
Okay. Aber ja, was hast du dir dann gegönnt von dem Geld meistens? War es Schokolade?
Theaterbesuche. Oh. Theaterbesuche, 1,20 Mark Studentenkarten. Das Nationaltheater gab es noch nicht. Das heißt, es gab es, aber als Bomben geschädigt und eine Ruine war es praktisch. Es wurde erst später aufgebaut.
Ja, wann hast du denn angefangen zu studieren?
1953. Ja. Das war nicht so arg lange nach dem Krieg. In München liefen auf den Ruinen noch die Ratten herum.
Ja.
Und in der Kaufingerstraße gab es Geschäfte, schon schöne Geschäfte, wenn man das Geld dazu hatte, dort einzukaufen. Aber sie waren praktisch nur Parterre und drüber war nichts. Okay. Das wurde erst später hochgezogen, die Bauten. Es war ganz anders, als München heute ausschaut. Es war sehr, ja, noch vom Krieg sehr gezeichnet war München damals noch. Und die Leute waren noch relativ einfach gekleidet. Es gab an der Uni allerdings auch sehr elegante Mädchen.
Ja, wie viele Frauen waren denn da überhaupt?
Also in meiner Sparte waren eigentlich die Frauen, ja, in Latein waren die Männer weit, weit über dem Durchschnitt. Und in Französisch, da waren wir ja mit den Neufilologen zusammen, das heißt mit denen, die Englisch-Französisch studiert haben, da waren überwiegend Frauen da, schon damals.
Schon damals.
Schon damals. Wow. Und dann saßen noch in der Vorlesung, vor allem in Latein, noch Leute, die aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt waren. Also Leute, die wesentlich älter waren dann auch als wir. Und das, manche waren auch Kriegsversehrte mit einem Bein, ja. Die saßen auch im Hörsaal. Und als ich anfing in Latein zu studieren, mit den Altphilologen, da waren wir in einem ganz kleinen Hörsaal. Und als ich aufhörte, waren wir im Auditorium Maximum.
Wow, ja. Also haben so viele angefangen zu studieren.
Da haben viele dann angefangen zu studieren, ja, ja.
Oh, wie schön.
Ja.
Aber von den Professoren würdest du sagen, da waren eigentlich fast alle Männer oder gab es auch schon Professorinnen
Zeit? Es gab keine Professorinnen, aber es gab Lehrbeauftragte, Dozentinnen.
Mhm. Ja, wie kam es überhaupt zu deiner Liebe zu den Sprachen?
Ja, also das kam so, dass ich im Gymnasium, ab der siebten Klasse, heutiger Zählung, damals war es dritte Klasse, Latein bekam als zweite Fremdsprache und ich noch nicht geschnallt habe mit 13 Jahren, dass man da lernen muss. Und es hat mich zwar interessiert, das Fach, aber Wörter und Grammatik lernen hat mich nicht interessiert. Und da kam es, wie es kommen musste. Ich bekam eine neue, junge Lehrerin und die merkte, dass ich im Mündlichen recht ordentlich war, aber im Schriftlichen nicht besonders gut.
Okay.
Und dann hat sie gesagt, sag mal, wie kommt das, dass du im Mündlichen gut bist und auch wenn ich was erkläre, das gleich kapierst, aber wenn dann die Schulaufgabe kommt, schreibst du eine schlechte Note. Dann wusste ich genau, woran das lag, nämlich, dass ich meine Wörter und meine Grammatik nicht gelernt hatte. Und dann habe ich mich die ganzen großen Ferien von der 8. in die 9. Klasse hingesetzt, 6, 7 Wochen lang und habe den Stoff von 2 Jahren nachgeholt, von der 7. und 8. Klasse, ganz allein. Meine Mutter, die konnte kein Latein, aber Wörter aus Frank konnte sie, das war kein Problem. Und ich habe habe in 7 Wochen den Stoff aufgeholt und ab da habe ich wirklich nur noch Einser geschrieben. Im Staatsexamen nicht, muss ich zugeben. Da hatte ich eine andere Konkurrenz.
Ah. Ja, das wollte ich dich mal fragen, weil du eben als Schülerin sehr gut warst. Und dann bist du ins Studium gekommen und man ist umringt von, ja.
Von lauter gescheiten Leuten und da war ich natürlich in Latein auch nicht mehr der Star. In der Schule war ich schon noch in Latein der Star mit 2, 3 anderen, aber da war ich es nicht mehr, weil die hatten auch Griechisch und ich musste Griechisch nachlernen, was mir auch schwer gefallen ist, und Spanisch von der Pike auf. Ich hatte ja kein Wort Spanisch und 2 Fächer gingen damals bei Romanistik nicht. Heute ist es möglich.
Ja.
Latein, Französisch, Latein, Spanisch, Latein, Italienisch, kein Problem. Aber damals ging das nicht. Und das war leider so, das war eine sehr hohe Durchfallquote in diesem Fach.
Ja,
ja, das war schon, also mein Schlussexamen hat leider meiner Lateinnote in der Schule nicht entsprochen. Aber Ja, ich hätte auf
du jeden hast Fall, es geschafft.
Ich hab's geschafft. Ja, ich hätte ja. auf jeden Fall eine Stelle bekommen, auf jeden Fall, weil damals die Lateinlehrer sehr, sehr gesucht waren. Mhm. Ich hätte sofort anfangen können.
Ja. Ja. Ja, Oma, du hast jetzt kurz noch gesagt, dass du Nachhilfe gegeben hast. Hast du auch noch andere Nebenjobs gehabt?
Ja, in Frankreich ein halbes Jahr. Mhm. Da habe ich dann Deutsch unterrichtet.
Ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen, nach Frankreich zu gehen?
Ja, weil ich gemerkt habe, wie schlecht ich im Französisch bin. An der Uni habe ich gemerkt, dass ich sozusagen überhaupt nicht reden kann. Ich hatte eine Lehrerin in Französisch, die war mal 4 Wochen in Paris. Es waren ja Kriegszeiten.
Ja.
Ich weiß nicht, wieso sie mal 4 Wochen in Paris war, wahrscheinlich vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls, die konnte auch nicht sprechen. Grammatik hat sie uns gut beigebracht, da gibt es nichts zu sagen.
Ja.
Und auch Diktat und so, aber von Reden war keine Spur. Und ich hatte eigentlich nur 2,5 Jahre Französisch.
Mhm.
Und an der Uni, da habe ich gedacht, also wenn ich jetzt nicht nach Frankreich gehe, dann bin ich verloren. Ne? Und da ich im Heim der Freundin und junger Mädchen wohnte, hatten die Verbindungen nach Frankreich und in die Schweiz auch. Und die Familie, die diese Privatschule in Frankreich hatte, in Nordfrankreich, in Bergplage, die waren Hugenotten.
Mhm.
Und er war Sohn eines Pastors, eines evangelischen, hugenottischen Pastors. Und der hatte wieder, dessen Frau hatte, war auch Mitglied bei den Damen, die diesen Verein der Freundinnen junger Mädchen unterstützt haben.
Ah.
Und über diesen Weg bin ich dann in diese kleine Privatschule gekommen.
Und du hast dich da beworben, oder wie lief
ja, das? Die Sekretärin hat mich ins Büro gerufen, die Sekretärin des Heims,
mhm.
und hat gesagt, du, wir haben hier für dich was Besonderes, einen Aufenthalt in Frankreich, freie Station und ein Taschengeld. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja wunderbar.
Wann war das denn, in welchem Jahr?
Das war 1954. An meinem 20. Geburtstag ist der Zug in Paris eingefahren und mein Vater ist mitgefahren. Er wollte sehen, wo ich lande.
Ach, wie schön.
Am Ostbahnhof hat er mir gratuliert zu meinem Geburtstag. Da ist der Zug in der Früh eingefahren.
Ach, wie
und dann
schön.
Mussten wir umsteigen in den Zug, der über Amiens dann nach Bergplage fuhr.
Warst du sehr aufgeregt? Also das erste Mal ein halbes Jahr, wo ganz alleine zu sein?
Eigentlich nicht
oder?
So sehr. Aufgeregt war ich nicht. Heute wäre ich aufgeregt. Ich habe mich gefreut,
ja.
dass ich die Möglichkeit habe und wurde auch sehr herzlich empfangen. Der Leiter der Schule war TBC, Knochen-TBC krank,
mhm.
und konnte nicht sitzen. Er hat die ganze Sache im Liegen gemacht. Er hatte ein Streckbett, eine Gouttière hieß das auf Französisch, und mit Rollen. Und da konnte man in Parterre in alle Zimmer rollen und da hat er seinen Unterricht gehalten. Er war eigentlich
Wahnsinn.
Jurist.
Mhm.
Er hat zum Teil in Bonn auch studiert, dadurch konnte er sehr gut Deutsch. Und
okay.
seine Frau hat Englisch unterrichtet. Und dann hatten sie noch einen Mathematik-Physiklehrer, der die Naturwissenschaften abgedeckt hat. Und die Mademoiselle, die deutsche Mademoiselle, war dann für die Sprachen zuständig. Teils auch ein bisschen für Englisch, für Anfänger.
Also du.
Ja,
ja.
ja und die Vorgängerinnen und Nachfahren.
Okay, also es war immer ein Wechsel. Nach
immer,
einem halben Jahr
immer
kam
neue
wieder
Studentinnen,
jemand neu.
Ja. Manche blieben auch ein Jahr, aber ich wollte nicht so viel Zeit verlieren.
Ja.
Und
wo lag also du?
Bergplage, da wo die Stieß herkommen, der Film.
Ach,
die Stieß.
Wirklich?
Bergplage kommt vor in dem Film, die Stieß. ja.
Ach, witzig. Also ist es am Meer?
Total am Meer, Bergplage heißt es. Es gab Bergwil, da spielen die Stieß,
ja.
das kannte ich auch ganz gut.
Ja.
Und Bergplage war am Strand und da waren sehr viele Krankenhäuser für Knochen-TBC-Kranke. Und deswegen ist der Monsieur Gunel und seine Frau war auch Knochen-TBC-krank. Aber die ist insoweit geheilt worden, dass sie mit einem Panzer gehen und stehen konnte.
Mhm.
Und bei ihm war es schon so weit fortgeschritten, dass das nicht geklappt hat.
Ja.
Und die Luft von Berg ist eben für diese Art Krankheit, diese Ärmelkanalluft, das lag so auf einem Kap, auf einem Vorsprung,
mhm.
war das sehr gut für die Heilung der Knochen-TBC-Kranken. Und dadurch waren die dann da. Die Madame Gunel stammte aus einem berühmten Cognac-Geschlecht aus der Gegend von Bordeaux. Und sie stammte aus dem Ort Cognac. Ach, und hieß, war eine geborene Dupuy, und den Cognac Dupuy gibt es auch heute noch.
Ach, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Und war das auch so deine erste Erfahrung, vor einer Klasse zu stehen und zu unterrichten?
Ja, meine erste Erfahrung war das, und das war nicht einfach, weil ich die Schüler überhaupt nicht verstanden habe.
Also du konntest, ja, du konntest quasi eher Französisch schreiben und Französisch
schon,
lesen, aber
reden überhaupt okay. nicht. Zweieinhalb Jahre Französisch und reden, ja, das, außer Bonjour, Merci, Comment allez-vous, war nicht viel drin. Da sagt die eine zum Beispiel zu mir, das war eine besonders freche, sagt sie, kommt sie vor, während der Deutsch studiert, sagt, est-ce que je peux aller au hôtel? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie will. Und dann haben die anderen natürlich schon wieder angefangen zu lachen.
Ja.
Und dann hat sie es wiederholt, genau in derselben Schnelligkeit. Dann habe ich irgendwie dann doch gemerkt, dass sie auf die Toilette will. Est-ce que je peux aller au water? Water, ah. Das englische Wort. Water, ja. Auf Französisch ausgesprochen. Ne? Und est-ce que je peux aller au water? und dann haben sie mich natürlich auch reingelegt. Vous avez une araignée au plafond? Und ich habe auf die Decke geschaut, wo ist deine Spinne? Ich sehe doch gar keine Spinne. Ja, das heißt auf Französisch, du hast einen Vogel, ne? Ach. Oder sie haben einen Vogel, ne? Die sagen nicht, du hast einen Vogel, sie haben einen Vogel, sondern ja. Sie haben eine Spinne an der Decke.
Oh. Ja, also, wie groß war die Klasse?
Ach, die waren nicht groß. Ja. Die waren zwischen 5 und 10 Leuten höchstens. Okay. Aber es war so, dass sie in der Etude am Nachmittag, das war Ganztagsschule, und da waren drinnen Leute, die herausgeflogen sind aus staatlichen Schulen, wegen schlechtem Benehmen oder sonstigen, oder weil sie, was weiß ich, was angestellt haben, grottenschlecht waren. Dann solche, die sehr viel Geld hatten und nicht wollten, dass ihre Kinder in die nächste Stadt ins Gymnasium fahren,
okay.
sondern ja, lieber in die kleine Privatschule gehen. Und ja, was für Kinder waren da noch? Ja, Reiche eben, und dann auch wieder solche, die sehr frech waren. Und das war schon eine schwierige Mischung, muss ich sagen. Und
spezielles Klientel.
Ja, eben. Und vor allem, wir zahlen, wir sind wer. Ne?
Ja, okay.
Und am Nachmittag habe ich sie alle gehabt. Das waren dann so 35 Schüler.
Wow.
Und da ging es dann natürlich schon manchmal zu. Und die Abiturienten, die das Bachot, wie sie gesagt haben, wir sagen Abi, die Franzosen sagen Bachot, die das Bachot im Auge hatten, die wollten ihre Ruhe und was machen. Und die anderen haben natürlich da Blödsinn gemacht, den Tisch umgeschmissen und solche Sachen. Ne? Und ich habe dann geschaut, dass ich habe jeden Abend, wenn ich todmüde raufkam in mein Zimmer, dann habe ich Wörter gelernt und Grammatik, ja. und gebüffelt und Bücher gelesen, zunächst mal einfache Bücher, um das sprachliche Rüstzeug zu haben, um denen antworten zu können oder überhaupt richtig unterrichten zu können. Weil wenn ich nur Deutsch gesprochen habe, haben die ja auch nur Bahnhof verstanden.
Hast du da zwischendurch auch ans Aufgeben gedacht?
Nein, ich hatte großes Glück. Du fragst jetzt, ja, aber ich hatte wirklich wegen Aufgeben, ich hatte großes Glück, meine Vorgängerin hat nach 4 Wochen das Handtuch geschmissen.
Okay.
Ist verzweifelt mit einem Nervenzusammenbruch nach Hause gefahren.
Oh.
Und das war mein Glück, weil Monsieur und Madame Gunel haben mich sehr beschützt. Die haben, Donnerstag Nachmittag war in Frankreich schulfrei.
Ja.
Nur Donnerstag, jeudi après-midi war frei. Und da war die Zeit, wo man die Schüler dann einsperren konnte, also Schularrest.
War noch andere Zeiten.
Das waren andere Zeiten. Also wer sich massiv daneben benommen hatte, der musste dann jeudi après-midi kommen und eine Sonderaufgabe erledigen, okay. in einem Fach, wo er sich eben daneben benommen hat. Meistens bei mir, weil bei den anderen haben sie sich nicht so getraut. Der Monsieur Fons, der Mathe-Physiklehrer, der hatte viel Schulerfahrung, war schon ein älterer Herr, und war in Saigon als Lehrer tätig gewesen. Der hat gewusst, wie man mit Schülern umgeht, und der hat sich gar nichts bieten lassen. Und Monsieur Gunel natürlich sowieso auch nicht. Und Madame Gunel war ja die Frau des Chefs. Also da, bei den deutschen Studentinnen haben sie halt, wie man so schön sagt, die Sau rausgelassen.
Okay.
Aber ziemlich kurzer Zeit ging es, weil erstens habe ich sie nachmittags dann kommen lassen.
Ja.
Aber ich war auch bestraft, weil der Jeudi après-midi, die war ja mein einziger freier Nachmittag. Freier Samstag war ja auch Schule.
Ne? Okay, also nur Sonntag war frei.
Ja, ja. Und dann saß ich mit denen da drin. Aber ich habe dann auch ein bisschen persönliche Kontakte knüpfen können. Und es war dann so, mit der Zeit, nach drei Wochen, glaube ich, war dann der Knoten schon geplatzt einigermaßen, mit Hilfe von Monsieur Gunel, der ihnen auch die Leviten dann gelesen hat. Mhm. Also er hat mich nicht im Regen stehen lassen und gesagt, sie sind unpädagogisch oder was weiß ich was.
Ja.
Und da ging es dann gut. Ich wurde dann sogar in die Familien von den französischen Schülern eingeladen. Ach, zu einem feinen Essen. Ja, sehr, sehr nett. Da waren die Gunels gar nicht so begeistert, weil die wollten ja, dass ich in der Küche ein bisschen helfe. Die Köchin hatte gekündigt. Und da musste ich ein bisschen assistieren. Und ja, das war dann nicht so recht, aber ich wurde eingeladen. Und im nächsten Jahr bekam ich einen Brief von einem französischen Grafen, Monsieur, na, ich sage lieber keine Namen, die gibt es vielleicht noch. Und Nachkommen. Und der hat mich angefragt, ob ich nicht einmal ein halbes Jahr bei ihnen bleiben würde. Er hat 6 Kinder. Ja. 2 von den Lümmeln hatte ich.
Und so als Au-pair dann? Oder
wie? Er wollte mich als Au-pair dann haben. Ja. Und das habe ich dann den Gunels geschrieben. Und die waren total verblüfft, weil das war die Problemfamilie. Und der Monsieur Gunel hat sofort geantwortet, sie kommen in den großen Ferien wieder zu uns. Und sie können Nachhilfestunden geben und sich Geld verdienen.
Und danach, das hast du gemacht dann?
Dann bin ich das Jahr drauf wieder nach Frankreich für 4 Wochen. Und habe ich dann Geld verdient, ganz schön, weil ich dann Nachhilfe gegeben habe.
Ja, super. Ja,
und habe auch den Gunels natürlich geholfen. Er musste ja geschoben werden. Damals gab es noch nicht den Motor. Einen Esel hatte er stehen.
Okay.
Und der Esel wurde, ein Schuldirektor fuhr mit einem Eselskarren und mit einer Mademoiselle, er auf dem Ding, die Mademoiselle mit dem Kutscher vorne. Und dann fuhren wir an den Strand mit dem Eselskran.
Da muss man schon auch wirklich viel Selbstbewusstsein haben, oder? Wie war dieser Mann?
Ja, also
dass die Schüler dann nicht sich lächerlich drüber machen.
Nein, gar nicht. Erstens war es ja nicht so lange nach dem Krieg. Die Franzosen schwammen auch noch nicht im Geld. Es war eine Gegend, wo die Deutschen ja auch das Land besetzt hatten.
Ja.
Ne? Es war der besetzte Teil von Frankreich. Und es gab noch viele Bunker auch. Mhm. Ja, auch am Strand viele Bunker. Und die waren noch nicht so hochgestochen. Da hat niemand was dabei gefunden. Weil sie waren ja diese Kranken gewohnt.
Ja.
Und das war ganz lustig, wenn wir da so durch die Gegend fuhren. Und der Esel, der musste dann immer geholt werden. Der war in einem Zentrum, war der untergebracht, weil die Madame Gunel hat keine Lust gehabt und ich auch nicht, den Esel zu füttern und zu, okay, auszumisten.
Ja.
Und da musste man ihn holen. Und dann habe ich, eigentlich hat das immer ein Mann gemacht, ein Marokkaner. Und der Abdu, und der konnte mal nicht, und dann musste ich den Esel holen. Und der Esel, der hatte kein Zaumzeug, und der war so stark, der hat mich dann fortgerissen, oder habe ich irgendwas falsch gemacht, ich weiß nicht. Okay. Jedenfalls ein Baum hat mich gerettet, weil ich dann blitzschnell die Leine um den Baum gewickelt habe, sodass der Esel mir nicht entkommen konnte. Also ich war da wirklich für alles zuständig.
Also hast du da sehr viel gelernt, oder?
Ich habe sehr
Französisch
viel gelernt.
Hast du, was würdest du sagen, was du noch alles gelernt hast?
Tapezieren. Ja. Als ich 4 Wochen dann nachher dort war, da haben sie mich natürlich, ich war ja auch in Kost und Logis, habe ich ja gratis gehabt, da haben wir die Schule tapeziert, die Madame Gunel und ich. Wir zwei. Und ich habe ein Schild gemalt. Ich habe gesagt, Monsieur Gunel, was ist das für eine Privatschule? Es ist ein großes Haus, aber kein Hinweis auf eine Schule. Ja, machen Sie ein Schild.
Ja.
Und dann habe ich ein Schild gemalt in sehr großen Buchstaben, weil es kam ganz oben rauf.
Oh.
Es hatte ja 2 Stockwerke. Es kam ganz oben rauf und da stand drauf Institution Montaigne, Enseignement Secondaire. Also Gymnasium Montaigne, Enseignement secondaire, das heißt, primär ist die Grundschule und sekundär ist eben die höhere Schule.
Ja, ja.
Ja. Und da wurde Sigurd nämlich ausgelacht und sie auch. Ich habe das Schild geschrieben und ja. Er hat gesagt, vous allez oublier une lettre. Sie werden einen Buchstaben vergessen. Und ich habe mir gedacht, ich vergesse bestimmt keinen Buchstaben. Und in dem Eifer des Gefechts habe ich tatsächlich einen Buchstaben, habe statt secondaire, ohne N geschrieben. Oh, und die alles haben sich totgelacht. Und ich wusste aber nur das eine Wort.
Okay.
Zum Glück. Oh. Am Wochenende hat es dann geheißen, Mademoiselle, fett du den Pfannkuchen. Machen Sie uns Pfannkuchen.
Oder also das heißt, du hast eigentlich kaum Freizeit gehabt?
Eigentlich nur mit Ihnen. Am Strand bin ich dann meistens mit Monsieur Gounel und er hat dann Zeitung gelesen oder was und ich bin dann schwimmen gegangen.
Hm. Also sonntags, nachmittags.
Und ganz selten bin ich dann mal allein am Strand. Und ab und zu kam auch seine Nichte, dann bin ich mit der am Strand. Die war jünger als ich und konnte übrigens gut Deutsch. Ja, das war aber nicht so angenehm, weil ich wollte ja Französisch sprechen.
Ja, ja, ja.
Aber sie haben mich auch sehr gefördert. Immer korrigiert auch. Und dann waren die Mahlzeiten waren ja so schön. Ich habe da gelernt, auch Krabben zu essen und Langusten. Und die Madame Gounel ging in der Früh um 8 schon an den Strand und hat aus den Fischerbooten die wunderbaren frischen Meeresfrüchte und Fische gekauft. Mhm. Also da habe ich das wirklich, auch Austern, aber das war nicht meins.
Hast du da zum ersten Mal alles so probiert?
Austern war nicht meins. Okay. Und Schnecken auch nicht. Schnecken und Austern, das habe ich abgelehnt. Eine gegessen, eine Auster und eine Schnecke, aber mehr nicht.
Ja.
Aber alles andere, ja, sehr gut. Mhm. Die französische Küche ist schon sehr fein. Es war sehr, sehr, sehr lecker. War schon toll. Aber man hat schon noch eine gewisse deutsche Feindlichkeit damals gemerkt, dass die Bevölkerung gelitten hat unter der deutschen Besatzung. In den Geschäften hat man es gemerkt. Ich ging mal in ein Geschäft, musste was für Gounels besorgen. Und der hat gemerkt, ich bin Ausländerin, hat er gefragt, êtes-vous anglaise? Da habe ich gesagt, non, je suis allemande. Also sind Sie Engländerin? Da habe ich gesagt, nein, ich bin Deutsche. Und da wurde er zusehend unfreundlich, also ganz... hat er umgeschaltet, unfreundlich war er dann zu mir. Da habe ich mich bei Monsieur Gounel beklagt und dann hat er gesagt, ja Mademoiselle, Sie müssen verstehen, wir haben halt unter der deutschen Besatzung sehr gelitten. Und das aber dann, als ich nächstes Jahr fuhr, war es schon besser. Also 55 war es schon leichter, aber 54, auch im Zug, als ich mit meinem Vater im Zug fuhr, da saßen Leute drin, die mir erzählt haben von Oradour, wo die Deutschen ein Dorf vernichtet haben, die Leute in der Kirche zusammengetrieben und in die Kirche angezündet. Und ich wusste davon gar nichts. Okay. In der Schule haben wir davon nichts gehört.
Ja.
Und das war sehr peinlich für mich. Und hinterher habe ich natürlich mich schlau gemacht und gehört, was das war.
Ja.
Und also das war schon sehr unangenehm. Das ganze Abteil war da beteiligt und habe mir da die ganze Story erzählt. Da konnte ich nur noch schweigend zuhören.
Ja.
Puh. Ja, heute müssen wir uns freuen, dass Deutschland und Frankreich befreundet sind und hoffentlich bleibt das so.
Ja, ja. Und insgesamt, also zuerst warst du ein halbes Jahr dort und dann später nochmal
sechs. Ja, knapp ein halbes Jahr und später dann nochmal 4 Wochen.
Ja. 4 Wochen, Und dann hattest du keine Probleme mehr in Französisch wahrscheinlich, oder warst du schon sehr?
Ich hatte zum Sprechen nicht, aber mit dem Altfranzösischen und mit all diesen Dingen, das war dann schon ein bisschen schwierig. Auch die ganze Literaturgeschichte, es war schon sehr viel Stoff.
Ja.
In 3 Fächern, weißt du. Mhm. Zum Teil auch lateinamerikanische Literatur für Spanisch. Also es war schon... Man hat mir ja im Studentenwerk sehr abgeraten von diesem Studium. Aber ich wollte unbedingt Latein und ich wollte nicht Griechisch.
Ah ja.
Das Griechische war nicht meins.
Ja. Ja, Oma, kannst du dich noch erinnern an die ersten Tage in München? Weißt du das noch, wie du da so angekommen bist und was so der Eindruck war?
Ja, es war toll. Es war trotz der kaputten Häuser und des kaputten Nationaltheaters. Es war einfach, es hat mich sehr beeindruckt, wie ich da über den Königsplatz gegangen bin, Richtung Uni. Das war schon sehr schön für mich. Also ich habe mich richtig gefreut aufs Studium.
Ja.
Und im Heim habe ich ja dann auch gleich eine Landsmännin gefunden, wurde dann gleich zur Stockwerksprecherin gewählt. Also gleich eine Dumme gefunden. Aber ja, das war schon schön. Und da waren sehr viele Adlige damals, Mädchen im Heim, Gräfinnen. Okay. Ich mag jetzt keine Namen nennen, die sind sogar heute noch bekannt, kann ich dir privat dann hinterher sagen. Und die haben sich mit uns Nicht-Adligen kaum unterhalten.
Ah, okay.
Also das war eine Clique für sich. Erst als ich mich mit meinem späteren Mann verlobt habe, der dort Dozent war für Französisch, für Technik und Naturwissenschaften, Spezialgebiet Französisch, haben die Notiz von mir genommen.
Okay, also davor waren es wie zwei Klassen so ein bisschen.
Zwei Klassen, ja. Die saßen an einem Tisch immer zusammen, von und zu. Mhm. Eine Fürstin sogar.
Oh. Mhm. Oma, ganz kurz noch, wenn du zurückdenkst an deine Abschlussklasse, wie viele Frauen, also es war ja eine reine Mädchenklasse, haben da studiert, wie viele sind studieren gegangen? Weißt du das ungefähr? Was würdest du schätzen?
Ja, also wenn man das Grundschullehrerstudium dazu rechnet, damals war es Seminar.
Ja.
Es war kein Studium, es war Lehrerinnen-Seminar. Dann waren es schon über zwei Drittel.
Wow,
ja,
echt viele dann studieren. Sind dann eher früher, wir haben früher welche abgebrochen, vor dem Abitur schon? Oder?
Ja, und drei sind durchgefallen beim Abitur. Von 26 drei. Mhm. Ja, das ist schon eine hohe Prozentzahl. Ja. Also geschenkt wurde einem nichts. Ja. Bei drei Fehlern zum Beispiel in deiner Arbeit gab es keine Eins mehr.
Und in deiner Familie war es da was Besonderes, dass du studieren gegangen bist?
Ja. Meine Eltern haben nicht studiert. Unter meinen Vorfahren habe ich einige, die studiert haben, aber das sind weiter hinten. Das waren evangelische Pfarrer. Mhm. Und einer war auch Hochschullehrer. Damals gab es eine Hochschule in Hermannstadt und da war er Hochschullehrer. Aber die ist dann irgendwie eingegangen oder ich weiß nicht. Aber sonst waren meine Vorfahren vorwiegend Handwerker.
Ja, und damals gab es noch kein BAföG, hast du gemeint, gell?
Ach was, nix. Es gab, man musste selber schauen. Dein Großvater Eike hat ja alles sich selbst verdient, jede Mark. Und außer einem Jahr, da hat er nichts verdient, da hat er ein Stipendium gehabt von der französischen Regierung.
Ja.
Aber das zweite Jahr, das er dann in Paris an der Sorbonne studiert hat, hat er sich in Nachtarbeit in der chemischen Industrie verdient. Mhm. Damals hat er nämlich Chemie studiert.
Ja.
Ja. Der war so ein Typ, der konnte beides, Naturwissenschaften und Sprachen.
Also du warst schon sehr sprachenbegabt, würdest du sagen.
Ich war eher sprachbegabt, aber er war schon noch besser als ich. Er war auch länger in Paris, aber er war trotzdem besser. Aber als wir Italienisch lernten, da hat er immer gewartet, bis er komplette und fehlerfreie Sätze gesprochen hat. Und deswegen habe ich dann schneller gesprochen als er mit den Leuten, weil er immer genau nach der Grammatik sprechen wollte und ich habe einfach drauf losgeredet.
Und die haben mich durch dann, das Sprechen auch was gelernt.
Ich habe dann schnell sprechen gelernt, aber ich auch wieder verlernt zum Teil. Das war für den Opa, sowas konnte er nicht, einfach so drauf losreden. Ja. Es musste korrekt sein.
Ja, ich verstehe das schon, ich habe da auch Hemmungen, aber ich finde es total schön, dass du da so offen bist und das einfach machst.
Ja, die korrigieren einen, ja.
Ja.
Die haben mich sehr schön korrigiert. Die Familie Peretto aus Ferrara, die du teilweise auch kennengelernt hast, die Chiara und der Stefano, die haben einen wunderbar korrigiert.
Wow. Oma, und dann warst du auch noch eine Zeit in Spanien. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, da musste ich aus den gleichen Gründen hin, weil ich ja... An der Uni lernst du zwar das El Cantar del Mio Cid, die Geschichte vom Cid und alle möglichen mittelalterlichen spanischen Schriften, aber sprechen, wo willst du sprechen lernen? Da musst du schon selber schauen.
Nächstes Mal erfahrt ihr dann mehr darüber, wie es Oma in Spanien gegangen ist. Und vielen Dank für eure zahlreichen positiven Rückmeldungen. Das hat uns beide total gefreut.
Ja, wenn du Fragen hast oder Feedback, dann schreib mir doch gerne unter erzählenswert@gmx.de. Und Wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung. Und falls dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal.